Ich habe mich gefreut, dass heute Morgen Herr Baumgarten gesagt hat, was Atatürk gesagt hat. Frieden im Land und Frieden in der Welt ist eigentlich in gewisser Weise dasselbe, als was Davutoğlu sagt, nämlich keine Probleme mit den Nachbarn. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, es ist eigentlich ganz was anderes. Weil, ja, das klingt ganz ähnlich, aber die Zeiten waren natürlich andere und von daher ist auch der Inhalt was anderes, auch wenn die Aussage ähnlich klingt. Ich denke, zur Zeit Atatürks hatten wir sehr starke Bestrebungen in der Türkei, zum Beispiel Richtung Nordirak, die Teile, die nicht Teil der Republik, der neu gegründeten Republik Türkei waren, doch noch irgendwie anzugliedern. Das betraf die Sachen auf dem Balkan, das betraf zum Beispiel die Unterstützung muslimischer Völker in der Sowjetunion im Namen einer muslimischen Solidarität. Es betraf aber vor allen Dingen den Nordirak, weil der Nordirak war ja Teil des Waffenstillstandsgebietes oder während des Waffenstillstands war der Nordirak Teil doch von türkischen Truppen besetzt und war von daher Teil des sogenannten Misak-ı-Milli, des Nationalparks. Die Befreiung dieses Territoriums hatte sich die türkische Nationalbewegung auf die Fahnen geschrieben. Es war also ein Stück weit noch ein bisschen, es gab expansionistische Bestrebungen. Und Atatürks Motto, Frieden im Land und Frieden in der Welt, war der offensive Verzicht oder die ganz klare Erklärung, dass man keine Ansprüche hat, die jenseits der jetzigen von in Lausanne festgesetzten Grenzen sind. Und das hatte oder Einfluss auf das Schicksal zum Beispiel der nationalistischen Bewegung, der turkistischen Bewegung in der Türkei, die dann in den ersten Jahrzehnten der Republik eben auch unterdrückt worden sind. Zum Beispiel wurde damals der türkische Heer, die Türk-Ocakları, verboten. Und es hatte natürlich Ausfluss auf Zypern und auf den Nordirak. Während, was Davutoğlu gesagt hat, null Probleme mit den Nachbarn, ist vor dem Hintergrund der republikanischen Sicherheitsdoktrin zu verstehen, die deutlich geworden ist in dem Sprichwort, der Türke hat keinen anderen Freund als den Türken. Nämlich, dass so im Kalten Krieg die Türkei sich ja umgeben gesehen hat von lauter Feinden. Da war auf der einen Seite die Sowjetunion, auf der anderen Seite waren es dort kommunistische Bulgarien. Wenn man weiter runter geht, war es Griechenland, wo es Schwierigkeiten gab mit der Ägäis. Wir haben heute erst erfahren oder heute Morgen darüber gesprochen, dass Griechenland sehr, sehr starke Rüstungsexporte bezogen hat aus der Bundesrepublik, eben um immer den Rüstungswettlauf mit der Türkei aufrechtzuerhalten. Der Nahe Osten ist wahrgenommen worden, letzten Endes als eine politisch instabile Zone, aber auch eine Zone von Stagnation, vor allen Dingen von politischer und wirtschaftlicher und philosophischer Stagnation. Während Atatürk ja mit seiner entschiedenen Hinwendung nach Europa, mit seiner Säkularisierung und seiner Politik der Europäisierung sich eigentlich abgesetzt hat vom Nahen Osten. Also auch der Nahe Osten galt als unsicheres Territorium, mit dem man eigentlich wenig zu tun hatte. Und in diesem Zusammenhang in diesem Zusammenhang ist der Spruch von Atatürk zu verstehen. Und was Davutoğlu eigentlich gemacht hat mit seiner Losung Null Probleme mit den Nachbarn, war ein Versuch, die innenpolitische türkische Politik-Community daran zu gewöhnen, dass man eigentlich erneut positiv blickt in die Nachbarschaft und dass man die Türkei eben nicht, wie es im kemalistischen Paradigma der Fall war, als einen europäischen Staat, als eine Verlängerung Europas im Nahen Osten sieht und dass man die Türkei nicht gleichzeitig als eine rein türkische Nation sieht, sondern dass man die Türkei sieht als einen Staat des Nahen Ostens, dass man tendenziell dazu bereit ist, andere Identitäten in der Türkei zuzulassen und dass man die Türkei vor allen Dingen auch als eine muslimische Nation sieht und die von daher eine ganze Reihe von Verbindungen mit Regionen hat, aber auch Verantwortungen Regionen gegenüber hat, die klassische Republik nicht wahrgenommen hat. Also Davutoğlu hat dann angefangen, sich um die Muslime im Balkan zu kümmern, nach dem Zerfall Jugoslawiens. Wenn es um Syrien geht, wir wissen, es gab eine sehr deutliche Politik Syriens gegenüber dem Libanon, gegenüber Jordanien, gegenüber die Türkei hat mit einer ganzen Reihe von Staaten Freihandelsabkommen geschlossen, hat visafrei, das glaube ich um die 60, 70 Staaten sind visafrei, ist Visafreiheit vereinbart worden. Die Türkei hat versucht mit dem Iran, wir erinnern uns an dieses Veto der Türkei im Sicherheitsrat, dem Iran gegenüber und dem Versuch, mit Brasilien zusammen eine eigene Politik zu machen, was die Verhinderung von Proliferation, von der Fähigkeit, Atomraketen zu produzieren, im Iran betroffen hat. Die Türkei hat sich mit Russland stärker wieder ins Benehmen gesetzt. Russland ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftspartner der Türkei. In der Energiepolitik hat, Sie erinnern sich an diese Diskussion um Nabucco oder South Stream, hat dann praktisch Russland erlaubt, die Nabucco-Linie erstmal auf oder in türkischem Hoheitsgewässer des Schwarzen Meers zu projektieren erstmal und hat sich da ein Stück weit gegen europäische Interessen, die Nabucco priorisiert hatten, durchgesetzt. Sie hat sich gleichzeitig mit Israel überworfen. Wer in diesem Bereich schuld ist oder die Hauptverantwortung trägt, ist wieder eine andere Frage. Aber es war eine Politik, die eigentlich die Türkei stärker ein Stück weit vom Westen ein Stück weit sich distanziert hat und sich stärker im Nahen Osten verortet hat. Und das ist eigentlich das sollte gesagt werden, ausgedrückt werden mit dieser Politik der Nullprobleme. Und von europäischer Perspektive oder auch von amerikanischer Perspektive her hat es damals bis 2011 eigentlich doch ziemliche Unruhe ausgelöst. Man hat gefragt, wendet die Türkei sich von Europa ab, hat sie kein Interesse mehr an der Mitgliedschaft, geht sie vielleicht sogar irgendwelche strategische Bündnisse mit dem Iran ein, etc. pp. Es herrschte also sehr viel Unruhe in Europa. Und dann kam eigentlich irgendwann, dann kam der arabische Umbruch und das, was negativ bestimmt worden ist oder was negativ wahrgenommen worden ist von Europa, nämlich dass die Türkei sich multi-identitär definiert, wurde dann ein Stück weit positiv gesehen. Man sagt, ja, vielleicht kann die Türkei als ein Staat, der sich muslimisch versteht, mit einer muslimischen Bevölkerung, aber ein säkulares Regierungssystem hat, vielleicht kann das Modell werden für die arabische Welt. Und das schien auch so, dass in den ersten Umbrüchen in Ägypten und Tunesien so, dass die Türkei von Anfang an diese demokratischen Bewegungen unterstützt hat und kam eigentlich zum Halt erst diese fast automatische Zuwachsgewinn an Ansehen, an Bedeutung, an wirtschaftlichem Erfolg, an Durchdringung ihrer Region. Dieser Prozess wurde eigentlich gestoppt dann mit dem Krieg in Syrien, wo die Türkei erst versucht hat, Assad zu überzeugen, zu reformen und dann gemerkt hat, dass ihre ganze Softpower, ihre ganze wirtschaftliche Anziehungskraft, ihre ganze kulturelle Anziehungskraft eigentlich nicht ausreicht, um den syrischen Diktator zu einer anderen Politik zu bringen. Und seit dieser Zeit sagt man ganz oft, ja, die Null-Probleme-Politik hat eigentlich dazu geführt, dass die Türkei heute wieder Probleme doch mit einer ganzen Reihe von Nachbarn hat, nämlich mit dem Iran, mit dem Irak, mit Syrien, eben auch lange mit Israel, also genau das entgegengesetzte Ergebnis hatte. Und was ich heute machen will, ist ein bisschen zu erklären, wie kommt es überhaupt dazu, dass die Türkei sich so neu definiert hat, dass die Türkei, wie gesagt, nicht mehr ausschließlich nach Europa guckt, sondern sich als ein Staat in der Region begreift und wie Jürgen Gottschlich ja auch gesagt hat, als ein Staat, der sich als die zentrale Macht in der Region begreift. Wo kommt das her? Wie kommt das her? Und ich denke, dass es da einige Punkte gibt, die man festhalten kann. Ich habe das genannt in einem Papier, ich habe es genannt, es ist der Zusammenbruch des alten Sicherheitsparadigmas der Türkei. Dieses alte Sicherheitsparadigma war ganz stark, was ich schon gesagt habe, auf die Bedrohung durch die Sowjetunion gerichtet. Es war aber auch ganz stark auf dieses Negative, auf die negative Wahrnehmung des Nahen Ostens gerichtet, als eine letzten Endes nicht europäisierte, keine demokratische Tradition aufweisende, keine große institutionelle Staatlichkeit aufweisende Region, die sehr stark von ethnischen Konflikten, von religiösen Konflikten bestimmt ist. Und es war gleichzeitig ein Sicherheitsparadigma, was sehr stark von der Angst bestimmt war, dass die eigenen, dass das eigene Gesellschaftsmodell, das eigene Gesellschaftsprojekt eigentlich noch nicht richtig gesettelt war, noch nicht richtig im Volk verankert war. Das sieht man daran, dass es neben den ganzen außenpolitischen Bedrohungen, die formuliert worden sind, auch zwei große innenpolitische Bedrohungen immer wieder formuliert worden sind. Das eine war die religiöse Reaktion, wo man immer gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass sich in der Gesellschaft keine islamische Bewegung entwickelt, die letzten Endes das Rad der Entwicklung zurückdreht und den Säkularismus in Frage stellt. Und das ist ja auch eine Tendenz, die wurde auch immer wieder wahrgenommen als eine Tendenz, die letzten Endes nicht nur antisäkular ist, sondern ein Stück auch antitürkisch ist. Weil man gesagt hat, wir haben es mittlerweile in der Türkei geschafft, doch einen spezifisch türkischen Islam zu entwickeln, der mit dem Säkularismus einhergeht und der sich unterscheidet vom radikalen persischen und islamisch und arabischen Islam. Das heißt, die Gefährdung des Säkularismus und die Gefährdung des rein ethnischen Begriffes der türkischen Nation, die gingen Hand in Hand. Die türkische Nation ist aber gleichzeitig als gefährdet gesehen worden von der kurdischen Nationalbewegung, nämlich von den Protesten der Kurden nach Anerkennung, nach Reformen, nach Teilhaben, nach institutionalisierter Teilhabe an der Macht. Und diese beiden innenpolitischen Gefahren, die haben natürlich dazu geführt, dass man eigentlich große Teile der Gesellschaft, der Bevölkerung in der Türkei nicht als gleichberechtigte Staatsbürger, sondern als tendenzielle Bedrohung wahrgenommen hat. Und in beiden Fällen hat diese innenpolitischen Bedrohungen waren in beiden Fällen eng verbunden mit außenpolitischen Bedrohungen. Und das war ein Grund dafür, dass man auch ganz zufrieden damit war, dass die Grenzen relativ hermetisch abgeriegelt waren, dass es wenig Verbindungen gab jetzt zwischen der muslimischen Bevölkerung der Türkei und der muslimischen Bevölkerung in arabischen Ländern, der muslimischen Bevölkerung der Türkei und der muslimischen Bevölkerung Iran und natürlich auch, dass es wenig Verbindungen gab zwischen den Kurden in der Türkei und den Kurden außerhalb der Türkei. Diese beiden innenpolitischen Bedrohungen, diese beiden Gruppen, die innenpolitisch als Bedrohung wahrgenommen worden sind, sind dann mit dem Regierungsantritt der AKP, was uns Jürgen Gottschlicher erzählt hat, ist die eine dieser beiden Dimensionen, nämlich die sunnitisch-muslimische, ist ein Stück weit gelöst worden. Jürgen hat ganz richtig gesagt, dass 1997 das letzte Mal das Militär einen Regierungswechsel erzwungen hat, eine Regierung von der Macht verdrängt hat, nämlich damals den bislang einzigen richtig islamistischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan über den sogenannten Prozess des 28. Februar. Aber davor gab es ja drei Putsche, die immer auch mit der Gefahr der religiösen Reaktion begründet worden sind, auch wenn sie daneben andere Motive hatten wie 1980. Aber in allen 1960, 1971 und 1980 bei allen Begründungen des Putsches hat die islamische Gefahr, die sogenannte islamische Reaktionismus, eine Rolle gespielt in der Begründung. Und mit der Zurückdrängung Erbakans von der Macht 1997 ist dieser Prozess vorläufig oder an sein Ende gekommen. Nicht vorläufig, sondern faktisch an sein Ende gekommen. Jürgen hat vorhin gesagt, dass er glaubt schon, dass seit 1989 keine Gefahr mehr bestand, dass wirklich es einen Putsch hätte geben können. Ich sehe es ein bisschen anders, weil schließlich hat ja 2007, haben die Generäle ja noch versucht, die Wahl Güls zu verhindern und hat das Verfassungsgericht letzten Endes unter dem Druck der Generäle ja noch die Wahl Güls durchs Parlament verhindert und ein Jahr später hatten wir dann noch den Verbotsprozess gegen die AKP, wo damals wirklich keiner sich sicher sein konnte, dass die AKP nicht verboten wird, sondern die Mehrzahl der Leute damals wirklich mit einem Verbot gerechnet haben. Also ich denke schon, dass die Tatsache oder dass der Druck des Militärs oder dass das Militär aufgehört hat oder aufhören musste, die großen konservativen, muslimisch-konservativen Schichten der Türkei als eine Gefahr zu sehen, als eine Gefahr zu betrachten und gegen diese Gefahr wirklich in der Lage zu sein, gegen diese Gefahr vorzugehen, dass das erst 2008, 2009 wirklich gegessen war und nicht vorher. Aber der langen Rede kurzer Sinn, mit dem Verfestigung der parlamentarischen und heute auch der institutionellen Macht der AKP ist in gewisser Weise diese große Gefahr, was immer als große Gefahr bezeichnet worden ist, nämlich die muslimisch-konservative Teil der Bevölkerung, ist ein Stück weit, spielt heute keine Rolle mehr als Gefahr, sondern ist in gewisser Weise erfolgreich in das politische System der Türkei integriert. Und nicht nur in das politische System der Türkei integriert, sondern auch in das wirtschaftliche System der Türkei integriert. Wir wissen, dass heute die sogenannte konservative Unternehmerschaft aus Anatolien, das sogenannte grüne Kapital, einer der wesentlichen Trägerschichten der AKP ist und dass diese Kombination von einer nach außen gewandten Politik einhergeht mit den Interessen dieses auf den Export orientierten grünen Kapitals dieser neu entstandenen Unternehmerschicht. Und was aber nicht gelöst war, vielleicht oder immer noch nicht gelöst ist, ist die Integration der zweiten großen Bevölkerungsgruppe, die im Sicherheitsparadigma ebenfalls als eine Gefahr für den Bestand der Republik angesehen worden ist, nämlich der Kurden. Und was heute passiert, die aktuellen Entwicklungen heute, bieten die Chance, dass zum ersten Mal, wenn wir diese Integration der Kurden haben, dass zum ersten Mal wirklich alle Einwohner der Türkei als legitime Akteure am politischen Prozess der Türkei teilnehmen können in ihren Identitäten. Bleibt natürlich die Frage, was ist mit den christlichen Minderheiten, aber darauf würde ich jetzt erstmal nicht eingehen. Aber das ist die große Chance, die sich heute bietet.
Dazu haben wir dann ja gleich auch noch.
Dazu haben wir gleich, was sich heute bietet. Was ich jetzt an diesem Punkt besonders interessant finde, ist, dass eine alte säkulare Elite, die türkische Bevölkerung als ausschließlich säkular und ethnisch türkisch definiert hat und die mit dieser Definition, Jürgen sprach ja vom Staatsbürgerschaftsbegriff, die mit dieser Definition eigentlich die tatsächliche Partizipation an politischen Prozessen eng gehalten hat, auf eine Elite begrenzt, eng gehalten hat, über den Nationalen Sicherheitsrat, über das Parteiengesetz, über das Strafgesetzbuch, über die Bildungspolitik, die also immer in allen möglichen Bereichen große Teile der Bevölkerung vom politischen Prozess ausgegrenzt hat, dass diese Elite entmachtet worden ist von einer neuen konservativen Elite, die diese enge Definition des Staatsbürgerschaftsbegriffs gesprengt hat, hinsichtlich der säkularen Dimension und die jetzt dabei ist, sie zu sprengen hinsichtlich der ethnischen Dimension, wenn das denn klappt. Und wenn man sich überlegt, wo kommt das her, wo kommt diese oder welche Ideen stecken hinter dieser Politik? Welche Ideen stecken dahinter, hinter dieser Zurückweisung letzten Endes der 100 Jahre oder der 90 Jahre republikanisches Projekt? Und da sehen wir dann, wenn das theoretisch konzipiert wird, zum Beispiel von Herrn Davutoğlu mit seinem Buch Deep Strategy, also tiefe Strategie und die Lage der Türkei, die außenpolitische Einbindung der Türkei, strategische Tiefe, die internationale Lage der Türkei. Wenn wir uns dieses Buch angucken, aber wenn wir vor allen Dingen noch früher gucken, was Davutoğlu früher gedacht hat, dann sehen wir da einige interessante Gedankengänge. Davutoğlu ist als Theoretiker in der Türkei erstmals in die Öffentlichkeit getreten, in der Mitte der 90er Jahre. Und er hat seine ersten politisch relevanten Artikel veröffentlicht damals in einer Zeitschrift des muslimischen Unternehmerverbandes Müsliat. Und dieser muslimische Unternehmerverband, der stand schon der Parteientradition Erbakans sehr nahe, und dieser muslimische Unternehmerverband Müsliat war gleichzeitig einer der Wegbereiter für die Gründung der AKP Anfang der 2000er Jahre. Ist ja gesagt worden, dass die AKP eigentlich 1,5 Jahre nach ihrer Gründung in der Lage war, die Wahlen zu gewinnen und die Regierung zu übernehmen. Das hat natürlich mit dem Versagen der alten Parteien zu tun. Das hat mit der Wirtschaftskrise zu tun, auf die Jürgen Gottschalk hingewiesen hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass die AKP sich auf Strukturen, institutionelle Strukturen stützen konnte, die von Müsliat im ganzen Land bereits aufgebaut gewesen sind. Und in dieser Zeitschrift des Unternehmerverbandes, in der Davut Oğlu eben in den Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal sich an die Öffentlichkeit gewandt hat, hat es damals eine ganze Reihe von Theoretikern gegeben, die gesagt haben, der ganze Versuch Atatürks und der Kemalisten in diesem Teil der Welt einen Nationalstaat zu schaffen, der versucht, seiner Bevölkerung eine einheitliche ethnische und religiöse und auch noch säkulare Identität aufzubürden, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Sie haben das damals vor allen Dingen gesagt unter starker Hinwendung auf die Geschichte, auf das Osmanische Reich. Und es war gerade Davut Oğlu, der in diese Diskussion damals neuere Ideen hineingebracht hat, von der Begrenztheit des Nationalstaates, von der Begrenztheit des Nationalstaates nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht, von der Notwendigkeit, von nationalen Ökonomien weg zu global vernetzten Ökonomien zu kommen, von der Notwendigkeit, dass gerade ein produzierendes Land wie die Türkei es sich nicht leisten kann, ausschließlich in eine Richtung zu entwickeln, sondern dass die Türkei, wenn sie ihr Überleben sichern will, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass sie eine sehr heterogene Bevölkerung hat, wenn sie ihr Überleben sichern will und ihre territoriale Einheit sichern will, eigentlich diesen homogenen Entwurf vom Staatsbürger beseitigen muss oder sich von dem distanzieren muss und verschiedene Identitäten zulassen muss. Die politische Antriebskraft dagegen für diese Form der Diskussion war natürlich, den konservativen Wählern, dem eigenen konservativen Umfeld Legitimation zu verschaffen. Damit ist aber gleichzeitig das gesamte Projekt des Kemalismus kritisiert worden und hat von daher in der Bevölkerung wurden damals die ersten Steine oder die ersten Fundamente dahin gelegt, dass die Türkei sich oder dass die Bevölkerung der Türkei sich überhaupt vorstellen kann, in einer Gesellschaft zu leben, die nicht ausschließlich türkisch ist. In einer Gesellschaft zu leben, in der es nicht ausschließlich eine Form, nämlich eine säkulare Form des Lebens des Islams geben muss, sondern in der verschiedene Orientierungen nebeneinander existieren können. Und das war also, wie gesagt, 1995, 96 hat diese Diskussion begonnen. 2001 hat dann Davut Oğlu sein Buch herausgebracht und hat das in abgeschwächter Form, teilweise in rhetorisch abgeschwächter, milderer Form, er hat sich nicht mehr so stark, die Verurteilungen des Kemalismus waren auf einer theoretischen Ebene, sind politisch etwas zurückgenommen worden. Die sehr große Europaskepsis, die in den frühen Schriften da war, ist ein Stück weit zurückgenommen worden. Aber die Orientierung auf die Entwicklung der Türkei hin zu einer Regionalmacht, zur bestimmten Macht in ihrer Region, die ist beibehalten worden. Und diese Orientierung wird heute von einer zunehmend größeren Gruppe in der Bevölkerung geteilt. Weil, was ich sagte, wir haben ja nicht nur die Tatsache, dass diese konservativen Schichten heute in das politische System hineingenommen worden sind, nicht nur, was auch angesprochen worden ist, nicht nur zunehmend stärker in der Bürokratie, in der Armee, in der Polizei, in der Justiz vertreten sind, sondern diese konservativen Schichten sind natürlich auch heute viel stärker an den Universitäten vertreten, in der Professorenschaft vertreten, in den Thinktanks vertreten, in der Presse vertreten. Wir haben heute zum Beispiel eine Presselandschaft in der Türkei, die geteilt ist und in der die regierungsnahen Blätter mindestens 50-60% darstellen und die regierungskritischen Blätter 40-45% der Leserschaft haben. Wir haben heute eine öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in der Hand der Regierung ist und in der diese Form von Identität und diese Form von Orientierung ständig reproduziert wird. Das heißt, wir haben es heute mit einer ganz anderen Türkei zu tun als vor 10 Jahren, die eine ganz andere Selbstwahrnehmung hat, als eine Türkei vor 10, 15 Jahren oder eine Türkei vor dem Regierungsantritt, vor dem Antritt der Regierung Erdogan. Und das Spannende ist eben für mich, dass wir gleichzeitig, Sie wissen, wenn eine Gesellschaft sich neu definiert, dann hat sie auch einen anderen Blick auf ihre Geschichte. Unter der kemalistischen Ideologie war das Osmanische Reich, hat man sich eigentlich in der Geschichte des Osmanischen Reichs auf die Zeit des Niederganges fixiert. Und das Osmanische Reich war ein Beispiel für Korruption, für Stagnation, für religiösen Fanatismus, der keine Entwicklung der Wissenschaften etc. Erlaubt hätte. Während wir heute einen ganz anderen Blick auf das Osmanische Reich haben. Diese offensive Bezugnahme auf das Osmanische Reich hat angefangen eigentlich in der Parteientradition von Erbakan. In den 70er Jahren. Es war damals aber eine Bezugnahme auf die autoritären Strukturen des Osmanischen Reichs, auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine militärische Macht. Das Osmanische Reich ist gezeichnet worden, letzten Endes als der Beschützer der Muslime gegen die europäischen Kolonialismus. Und die erste Bezugnahme auf das Osmanische Reich in liberaler Hinsicht, in liberalen Gedankengängen, war eigentlich Mitte der 90er Jahre und damals ist auch das erste Mal von einer zweiten Republik gesprochen worden, schon im Hinblick auf das Kurdenproblem. Damals hat man sich zum ersten Mal offensiv, das was Herr Baumgarten gesagt hat, dieses Millet-Systems erinnert, also dieser Verwaltungsstruktur oder Herrschaftsstruktur des Osmanischen Reiches, wo eine muslimisch-türkische Militär- und Bürokratenkaste eigentlich über eine religiös und ethnisch heterogene Bevölkerung geherrscht hat, dieser Bevölkerung es aber erlaubt hat, ihre Identitäten weiterzuleben, ihre im Zivilrecht, in den Bildungsinstitutionen, in den Wohlfahrtsinstitutionen eigentlich ein relativ autonomes Leben zu führen. Da hat man sich das erste Mal gesagt, in unserer Tradition haben wir ja diese liberalen Gedanken, diese liberale Praxis und wir müssen die neu erinnern. Ja, das fing in den Mitte der 90er Jahre gab es diese Diskussion um das Millet-System und um die liberalen Traditionen in der Türkei. Und eigentlich den gleichen Gedanken führt Davutoğlu fort. Er sagt heute, die letzten 100 Jahre, sagt er, unsere Geschichte, der türkisch-muslimischen Geschichte, sind eine Klammer, eine Parenthese, wie er sich ausdrückt, eine Klammer in der geschichtlichen Entwicklung und es gilt, diese Klammer zu schließen. Und jetzt ist es spannend, Jürgen hat gesagt, dass Öcalan und Erdogan in gewisser Weise ähnlich denken. Und wenn wir uns angucken, die Erklärung, die Öcalan jetzt vor einigen Tagen veröffentlicht hat oder hat vorlesen lassen, da kommt genau der gleiche Satz. Er sagt, die letzten 100 Jahre, seit 1924 konkret, sagt er, sind eine negative Phase in der Geschichte unserer Völker, in der Geschichte des türkischen und des kurdischen Volkes. Er sagt, den Befreiungskrieg nach dem Ersten Weltkrieg von 1919 bis 1923, den haben Türken und Kurden zusammengeführt. Das ist auch richtig. Es war damals der Krieg zweier muslimischer Völker gegen europäische Invasoren. Gegen Griechen, gegen christliche Invasoren, gegen Griechen, gegen Armenier, gegen Italiener, gegen Franzosen. Und es war ein Krieg damals, der ganz stark in der islamischen Rhetorik geführt worden ist. Und dann sagt Öcalan weiter, aber 1924 ist dann diese Brüderlichkeit zwischen Türken und Kurden kam zu Ende und im Namen des europäischen Modells des Nationalstaats wurden praktisch die Kurden unterdrückt und es wurde der Versuch unternommen, letzten Endes eine einheitlich ethnisch-türkische säkulare Nation zu schaffen. Und diese Infragestellung dieses kemalistischen Projekts, die eint eigentlich heute die konservative Tradition von Erdogan und sie eint und mit der kurdischen Tradition. Und gleichzeitig sehen wir, dass mit dieser Neudefinition dessen, was die Bevölkerung ist in der Türkei, gleichzeitig ein neues Verhältnis zur Region einhergeht. Nämlich zum Verständnis einer Türkei, die in der Region verankert ist, die es schafft, ihre Region erneut an sich zu binden, wirtschaftlich an sich zu binden, kulturell an sich zu binden. Nicht unbedingt politisch in dem Sinne, dass man die Grenzen verändert, aber dass man so etwas wie grenzübergreifenden Regionalismus, was wir teilweise aus der EU-Tradition ja kennen, einheitliche Wirtschaftsräume, einheitliche Kulturräume schafft, in der Handel und Wandel blühen und in der letzten Endes ein neuer Wohlstand entsteht. Ich meine, Jürgen hat es ein bisschen vorweggenommen. Er sagt natürlich, würde der Nordirak und die Republik Türkei würden sich wirtschaftspolitisch wunderbar ergänzen. Der eine als Energielieferant, als ein herrlicher Absatzmarkt. Schon heute ist der Irak im Außenhandel der Türkei nach Deutschland an zweiter Stelle. Und die Wachstumsraten sind enorm, der Anteil Deutschlands, aber auch der gesamten EU am türkischen Außenhandel kontinuierlich zurückgeht, ist der Anteil der Region, aber besonders auch des Nordirak, wächst er explosionsartig. Das heißt also, dass dahinter, hinter dieser Neuorientierung, steckt auch eine ökonomische Logik und das führt dazu, dass man wirklich heute, was die Lösung des Kurdenproblems betrifft, optimistischer sein kann, als man es jemals zuvor war. Damit höre ich jetzt erstmal auf, weil die anderen haben alle sehr lange geredet, es gab wenig Zeit zur Diskussion und ich bin gerne bereit, Fragen oder Kritik entgegenzunehmen.